bis 10. Ja, und ein Beispiel wurde ja heute Morgen schon erwähnt, ist die Entrückung der Gläubigen zu Gott. Die ist als Erwähnung und Überblick in Kapitel 7 beschrieben. Das, was wir vorher gelesen haben. Dort steht eine Schar im Himmel vor dem Thron. Eine Schar aus jedem Stamm, an jeder Sprache, alle Nationen. Und dort wird nur beschrieben, dass es eine große Schar ist. Mehr steht dort nicht über sie, über die Zusammensetzung. So, wer aber, wenn wir wissen möchten, wer gehört jetzt zu dieser großen Schar, dann brauchen wir die Kapitel hinten im Buch Offenbarung. Und zwar in Kapitel 12 und 14. So, diese zwei Kapitel geben uns Einzelheiten über die Schar von Kapitel 7. Und dort sehen wir, dass diese Schar im Himmel eine Zusammensetzung ist von dem männlichen Kind in Offenbarung 12. Und das männliche Kind sind die Gestorbenen unter den Gläubigen in allen Zeiten. Seit Anfang, seit Abel, bis jetzt, alle, die gestorben sind, aber überwunden haben. Sie sind Teil von dem männlichen Kind. Sie sind die fünf klugen Jungfrauen in Matthäus 25. Und dieser Teil gehört zu der Schar in Offenbarung 7 und macht sicherlich den großen Teil aus, den größten Teil, weil vor uns sind so viele, haben so viele Menschen gelebt und viele sind für den Herrn gestorben. Seit Abel, wie viele Menschen haben für den Herrn gelitten und sind gestorben und haben überwunden. Sie gehören alle zu der Schar. Aber das sind noch nicht alle, sondern es gibt noch einen Teil, der zu dieser Schar gehört, und das sind die in Offenbarung 14 erwähnten. Und dort werden sie nicht Überwinder genannt, obwohl es auch Überwinder sind. Natürlich, im Prinzip sind es Überwinder, aber sie werden genannt die Erstlinge. Und die Erstlinge sind diejenigen unter Gottes Volk, die zu ihren Lebzeiten überwunden haben und der Herr kam oder kommt zu ihrer Lebzeit. Ja, wie wir heute. Wir gehören heute zu den, die leben unter den Gläubigen. Und wir werden sicherlich das Kommen des Herrn erleben. Wir leben in dieser Zeit. Alle, viele wissen es. Und es ist auch das Zeugnis des Herrn in unserem Geist. Ja, und so wir, wenn wir alle gesund leben und der Herr uns Gnade schenkt und wir achtsam sind und nicht vorher gehen, dann haben wir die einzigartige Chance, zu einer Gruppe von Gläubigen zu gehören, die den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen in Kraft. Und diese Gruppe von Menschen heißt die Erstlinge, Erstlingsfrucht. So, und sie sind auch ein Teil von der Schar im Himmel in Offenbarung Kapitel 7. Und genau das zeigt ja auch unser Schaubild, dass wir in Kapitel 7 einordnen müssen, Kapitel 12 und 14. Das ist sozusagen ein ergänzendes Detail zu dieser Schar. Und ja, das könnt ihr machen, ja. Das könnt ihr machen. Ich brauche nachher noch das Outline, aber wenn ihr das Chart noch habt, dann könnt ihr es nochmal anwerfen. Und so sind auch alle anderen Kapitel angeordnet. Ja, wir haben es hier in Blau, jetzt weiß man nicht, wo man stehen soll, aber ich hoffe, ihr seht es. Wir haben es hier in Blau, Offenbarung 7 ist das erste Kapitel von dem Geheimnis Gottes, ja, 7 bis 10. Das ist das ganze Geheimnis Gottes und am Ende sind sie alle offenbart. Wenn ihr aber Einzelheiten sehen möchtet von diesem Geheimnis Gottes, zwischen Kapitel 7 und 10. Dann benötigen wir alle Kapitel von 12 bis 20. Ja, diese ganzen Kapitel, 12 bis 20, sind ergänzende Details der Kapitel 7 bis 10. Ja, und heute haben wir das gesehen. Und es geht weiter, zum Beispiel in Offenbarung 9 und 8 haben wir gesehen, das sind die ersten vier Posaunen. Aber Offenbarung 9 beschreiben eigentlich nur zwei Posaunen, 5 und 6. Aber in dieser Zeit geschieht sehr viel. Aber es kommen nicht alle Details in Offenbarung 9 vor. Obwohl Offenbarung 9 einen ziemlich langen Zeitraum beschreibt, gell? Die zweite Hälfte der Jahrwoche von Daniel 9. Aber nicht alle Details sind enthalten, nur zwei Posaunen. Ich habe gestern Abend, morgen ein paar Details von diesen Posaunen vorgelesen. Aber das ist nicht alles. Es geschehen viele Dinge in diesen 3,5 Jahren. Und diese vielen Dinge, die hier geschehen, die findet ihr nicht in Kapitel 9, sondern ihr müsst ein bisschen weiterlesen. Es werden zwei Zeugen auftreten in Jerusalem. Ja, die werden aber in Kapitel 11 beschrieben. Ja, so Kapitel 11 gehört in Kapitel 9. Es ist ein ergänzendes Detail, wie eine Fußnote. Ja, du liest einen Text und oben steht eine Fußnote, da musst du gucken, was gehört dazu. Die zwei Zeugen. Dann in diesen 3,5 Jahren wird das Tier erscheinen und der falsche Prophet, die zwei Tiere. Davon sehen wir nur andeutungsweise in Offenbarung 9 in der fünften Posaune, wie der Schlund des Abgrunds geöffnet wird und ein Rauch herauskommt. Und aus dem Rauch kommen Dämonen und allerlei Wesen heraus. Und am Ende heißt es, und unter ihnen ist der König der Dämonen. Sein Name ist Apollyon. Ja, das ist der letzte Vers oder am Ende von der fünften Posaune. Und dann müssen wir uns fragen, ja, wer ist dieser Engel des Abgrunds, dieser König, der Apollyon? Stehen gar keine Details dazu in Kapitel 9. Ja? Das war nur eine Erwähnung. So, wenn wir wissen wollen, wer er ist, dann müssen wir Kapitel 13 lesen. So, Offenbarung 13 ist ein ergänzendes Detail von Offenbarung 9 und besonders von der fünften Posaune, nämlich dieser Engel des Abgrunds, der dort aufsteigt, ist niemand anderes als das Tier, das in Offenbarung 13 erscheint. Daher heißt es auch dort, er trat auf den Sand des Meeres und von dort aus, diesem Meer, kam ein Tier heraus. Und das ist dasselbe Tier wie das, was in Kapitel 9 dort am Ende heraufsteigt. Deswegen brauchen wir Kapitel 13. Aber weitere Details über dieses Tier kommen in Kapitel 17. Es ist ein Puzzle. Wenn du das nächste Puzzleteil finden möchtest über das Tier und über seine Gewalt, dann müssen wir Kapitel 17 lesen. Und dort in Kapitel 17, Verse 8 bis 14, ist eine weitere Beschreibung. Du denkst, warum kommt es dort da? Weil Gott es so angeordnet hat, ja, damit wir vom Herrn Weisheit empfangen müssen, um es zu fassen. Ja, und daher haben wir noch ein paar Verse über die sieben Könige. Und warum ist Kapitel 17 so wichtig? Weil Kapitel 17 nicht nur über den siebten und achten König redet, sondern über das, was wir heute sehen. In der Zeit, in der wir heute leben. Ja, wir sehen in Offenbarung 13 noch nicht so viel über die heutige Situation. Das beschreibt mehr die Zeit in den letzten 3,5 Jahren. Aber die Anzeichen, die wir heute erkennen, ja, die haben wir hier versteckt, ja, wo ein bisschen mehr kommt über den sogenannten siebten König. Er wird eine kleine Zeit bleiben. Und andere Dinge, die hier erwähnt werden. Ja, um uns einen Geschmack dafür zu geben, wie nahe wir an dieser Zeit sind. Während dieser Zeit wird auch das ewige Evangelium verkündigt. Ja, dieses ewige Evangelium finden wir auch nicht in Offenbarung 9, sondern in Kapitel 14. Ja, und dieses Evangelium wird nicht mehr verkündigt von uns oder von den Gläubigen oder von irgendwelchen Menschen, sondern von den Engeln Gottes. das ist ein besonderes Evangelium. Es hat nichts mit der Errettung zu tun aus dem Feuersee, sondern es ist besonders. Aber darüber haben wir jetzt keine Zeit. Auf jeden Fall, dafür müssen wir Kapitel 14 lesen. Und dann geschieht noch die Entrückung der Märtyrer. Warum Märtyrer? Märtyrer sind solche Gläubigen, die zurückgelassen werden und bleiben und begegnen dem Tier, aber sie überwinden das Tier. Nicht indem sie das Tier erledigen, nein, das Tier wird sie erledigen. Und dadurch, dass sie dass das Tier sie erledigt, haben sie das Tier erledigt. Und wer es fassen kann, der fasse es. Sie haben sich, ja, wie soll man sagen, geoutet und haben sich dem Tier gegenübergestellt. Und das Tier hat sie überwunden. Und das Tier hat sie getötet. Und daher sind sie zu Märtyrern geworden. Und in dem Moment, wo sie von dem Tier getötet werden, werden sie entrückt zu Gott auf das gläserne Meer. Aber dieses Detail finden wir nicht in Offenbarung 9, sondern ihr müsst dazu Offenbarung 15 lesen. Das ist ein Detail von Offenbarung 9. Und dann natürlich haben wir noch mal ein bisschen mehr Details über das religiöse Babylon in Offenbarung 17. Es wird zerstört. Die Zerstörung von Babylon, wann wird sie stattfinden? Nicht heute, sondern sie wird stattfinden in den letzten 3,5 Jahren. Das Tier wird mit seinen 10 Nationen das religiöse Babylon in Schutt und Asche legen. Und dieses Gericht über Babylon wird beschrieben in Offenbarung 17. So ein weiteres Detail sehen wir hier von diesem Kapitel 9. Steckt sehr viel drin in Kapitel 9, nicht wahr? Ihr denkt, oh, Kapitel 9 ist schon zu Ende. Gott sei Dank, diese schrecklichen Posaunen. Aber dann, wenn ihr weiterlest, oh, eine lange Liste von all den Dingen, die dort noch geschehen. Aber sie werden nicht dort erwähnt, sondern in anderen Kapiteln. Ja, und was haben wir noch? Offenbarung 14. Die allgemeine Ernte. Solche, die am Ende übrig bleiben, nicht von dem Tier erwischt worden sind und so am Ende beim Schall der 7. Posaune dann entrückt werden zum Richterstuhl Christi. Diese Ernte ist hier beschrieben in Kapitel 14. So, die Einordnung der Kapitel ist für uns wichtig, wenn wir Offenbarung lesen, dass wir sehen, wohin es gehört. Ja, und dasselbe dann, Kapitel 10 ist ein Abschluss. Dort werden die Geheimnisse Gottes offenbart, aber die Einzelheiten davon sehen wir wiederum in weiteren Kapiteln, wie zum Beispiel 11. Die 7. Posaune gehört hier herein, die Schalen des Zornes und auch das materielle Babylon, das am Ende noch gerichtet wird. Als auch die Kelter des Zornes Gottes, Offenbarung 14, beschreibt den Kampf bei Harmageddon. Die Kelter des Zornes Gottes kommt am Ende dieser Zeitspanne von 3,5 Jahren, am Ende. Und das wird aber erst hier in Kapitel 14 beschrieben und dann noch einmal aufgegriffen in Offenbarung 19. So, die große Kelter des Zornes Gottes in Kapitel 14 ist dasselbe wie der König der Könige, der die himmlische Armee nach Harmageddon führt und dort das Tier und die Nationen beseitigt. Spricht von demselben Ereignis, aber sind in andere Kapitel unterteilt. Und dann natürlich ganz am Ende, hier geht es weiter, Kapitel 19, nicht nur Harmageddon, sondern auch das Hochzeitsmahl des Lammes gehört hier, weil das gehört zu dem Geheimnis Gottes. Bis hin zu dem 1000-jährigen Reich am Ende. Und erst dann kommt der Abschluss, Offenbarung 21 und 22, über das himmlische neue Jerusalem. Darüber werden wir morgen noch ein bisschen Gemeinschaft haben, nach der Festversammlung. Ist das, macht Sinn, alles klar soweit? Ja? Marita?
Ja, also ich habe ganz stark den Eindruck, ich habe ganz stark, hallo, gibt keine
Vor. Ja.
Also ich habe ganz stark den Eindruck bekommen, die Weisheit
stammt nicht von euch, von den Menschen, sondern vom Herrn.
Da hast du recht.
Wirklich vom Herrn. Also ich finde das so enorm und vor allen Dingen auch diese Aufnahmefähigkeit, die ich dadurch oder wir alle auch bekommen dürfen, das ist wirklich ein Geschenk Gottes.
Amen.
Es ist an der Zeit.
Ja. Es ist an der Zeit.
Er schenkt uns diese...
Es ist die richtige Zeit, das zu sehen.
Ja. Danke.
Warum? Weil es bald passiert.
Ja. Ja.
Also wenn dieses,
Zeit ist da.
Wenn dieses Schaubild noch so lange dauert, dann wird Gott es nicht alles offenbaren. Ja. Christian Ruf, hast du noch?
Darf ich was ergänzen?
Ja, gerne, ja, natürlich.
Ich möchte ein großes Missverständnis beleuchten, und zwar in Kapitel 7 heißt es ja, wer sind die? Und da heißt es, das sind die, die aus der großen Trübsal kommen. Und jetzt gibt es in der Christenheit ein Problem, nämlich unter der Trübsal werden meistens diese letzten 7 Jahre, die letzte Jahrwoche verstanden. Und unter der großen Trübsal wird dann, wenn diese letzten 3,5 Jahre verstanden. Und wenn man das nur auf diese Zeit bezieht, dann kriegt man ein Problem und kann nicht glauben, dass diese Schar nämlich nur das männliche Kind und die Erstlinge sind. Ja? Sondern man muss sehen, egal in welchem Zeitalter, wenn du um des Glaubens willen getötet worden bist oder gefoltert, wie unter den römischen Kaisern, ja, das war auch eine große Trübsal. Oder die Zeit, wo Jerusalem zerstört worden ist, 70 nach Christus, auch eine große Trübsal. Also das muss man sehen, dass diese große Trübsal und der Begriff Trübsal sich nicht explizit nur auf die letzten 7 Jahre bezieht oder auf die letzten 3,5 Jahre, sondern es haben in jedem Zeitalter Christen in einer großen Trübsal gelebt. Und dann kann man auch sehen, dass diese Schar in Kapitel 7 tatsächlich eben die Erstlinge und das männliche Kind ist. Und nicht die, die sozusagen durch die letzten 7 Jahre oder durch die letzten 3,5 Jahre durchgegangen sind. Das ist ein großes Missverständnis, was es in der Christenheit gibt.
Ja, Amen. Genau, so ist es. Gute Ergänzung. Amen. Im Buch Offenbarung wird dieser Zeitabschnitt der 3,5 Jahre nie als die große Trübsal bezeichnet. Der Begriff große Trübsal oder große Drangsal kommt aus Matthäus 24. Aber dort bezieht sich dieser Ausdruck nicht in erster Linie auf diese 3,5 Jahre, sondern auf die Zeit von 70 nach Christus, wo der römische Prinz Titus Jerusalem zerstört hat. Das war die große Trübsal, von der heute die meisten Gläubigen reden. Aber es kommt aus Matthäus 24 und es bezieht sich nicht auf diese 3,5 Jahre. Daher benutzt Offenbarung einen anderen Begriff, um diese letzten 3,5 Jahre zu beschreiben. Ja, und dieser andere Begriff, den sehen wir in Offenbarung 6, Vers 17. Dort heißt es, der große Tag des Zornes Gottes ist gekommen und wer kann entrinnen? So, die letzten 3,5 Jahre dieses Zeitalters heißen im Buch Offenbarung der große Tag des Zornes Gottes. Er heißt nicht die große Trübsal. Natürlich wird es auch eine große Trübsal sein. Das ist, die Beschreibung ist nicht falsch, klar. Aber der Begriff an sich ist anders im Buch Offenbarung. Daher, wie Christian Ruf gerade gezeigt hat, in Offenbarung 7, wo dieser Begriff kommt, die große Trübsal, ist nicht diese 3,5 Jahre gemeint, sondern die Trübsal des Volkes Gottes durch alle Zeiten. Abel war in großer Trübsal. Oder nicht? Willst du von deinem Bruder erschlagen werden? Das ist eine große Trübsal. Und viele danach waren in großer Trübsal. Und genau darüber wollten wir eigentlich heute Morgen Gemeinschaft haben. Ich wollte nur noch einen kleinen Einschub machen, weil wir auf der letzten Seite der Gliederung eine aktualisierte Übersetzung von Daniel 9, 27 abgedruckt haben. Es ist leider noch nicht in der My Bible App drin, aber wir werden den Vers ändern bei Gelegenheit. Aber im Moment ist es noch erst auf der Gliederung. Genau. Ja, Christian, lies ihn mal vor. Den aktualisierten Text.
Den ganzen Text.
Einfach diesen Vers, ja.
Betreffend der einen Woche. Ein Bund mit vielen wird durch Macht geschlossen. Und im halben Teil der Woche wird Schlachtopfer und Speisopfer beendet. Und im Heiligtum wird der Gräuel der Verwüstung sein, bis das verordnete Ende sich über den Verwüster ergießen wird.
Ja. Amen. Genau. Dieser Vers, Daniel 9, 27, der ist im Zentrum von dem Wiederkommen des Herrn. Er beschreibt wie kein anderes Wort in der Bibel die Zeiten in Bezug auf das Kommen des Herrn. Deswegen ist er so wichtig. Und je näher die Zeit kommt von der Wiederkunft Jesu, desto mehr Licht gibt der Herr. Der Herr zeigt nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück, je näher man zu einem gewissen Ereignis kommt, desto mehr Licht gibt Gott. Selbst der Herr sagte einmal, ihr könnt jetzt noch nicht alles tragen. Aber später, wenn der Geist, der Tröster, kommt, dann werdet ihr viele Dinge fassen. Selbes Prinzip. Und daher so ein Vers, der uns über die Endzeit so klare Aussage gibt, gibt der Herr immer neues Licht, wenn wir den Herrn suchen und ihn fragen. Und daher wurde oder ist dieser Vers auch in den Übersetzungen immer mal wieder ein bisschen klarer geworden. Es ist nicht so einfach, hebräische Sprache zu beherrschen. Also ich beherrsche sie nicht. Vielleicht jemand von euch. Und dann haben wir noch Aramäisch und dann haben wir noch Griechisch und wir haben viele verschiedene Abschriften. Das ist nicht so einfach. Und Gott hat es sicherlich extra so gemacht, damit wir nicht nur auf das vor Augen vertrauen, sondern dass wir ihn selber brauchen, der die Weisheit schenkt. Und daher gibt Gott Licht und Offenbarung über das Wort Gottes. Und diese Offenbarung ist fortschreitend. Und daher haben wir durch die Gnade des Herrn noch mehr über diesen Vers gesehen in der letzten Zeit und die Übersetzung ein bisschen angepasst. Weil viele Übersetzungen haben viele verschiedene Versionen. Ihr könnt allerlei Bibeln lesen, jeder hat dieses Wort ein bisschen anders übersetzt. Und was wir hier sehen, ist viel verwandt mit der sogenannten Septuaginta-Übersetzung. Das ist die griechische Abschrift, der von dem hebräischen Text, der Jahrzehnte, Jahrhunderte oder eigentlich Jahrzehnte nach den hebräischen Texten verfasst, übersetzt worden ist. Und diese griechische Abschrift wurde häufig zitiert im Neuen Testament. Kommt eine Stimme vom Himmel. Ah, das sind die Rumänen, ne? Alex, wolltest du was mitteilen? Nee, okay, dann war es ein Fehler. Ne? Okay. Und diese Übersetzung jetzt lehnt sich an die Septuaginta und an andere Übersetzungen, die diesen Vers auch natürlich übersetzt haben. Und hier steht betreffend der einen Woche Doppelpunkt. Und welche eine Woche ist gemeint? Es ist natürlich die letzte Jahrwoche in Daniel 7, in Daniel 9 gemeint. Die letzte der 70 Jahrwochen. Und über diese Jahrwoche gibt es ein wichtiges Ereignis. Und das ist das, was der Prophet Daniel uns sagen muss. Daniel sagt uns also, jetzt werde ich euch etwas zeigen betreffend dieser einen letzten verbleibenden Woche. Doppelpunkt. Und was ist das? Ein Bund. Mit vielen wird durch Macht geschlossen. So, Daniel zeigt uns hier, dass wenn wir über diese letzte Woche sprechen und wissen wollen, wann beginnt sie, dann müssen wir achten darauf, wann gibt es einen Bund mit vielen. Ein Bund mit vielen durch Macht. Und dieser Bund mit vielen durch Macht, natürlich mit vielen, bedeutet mit vielen Nationen und natürlich dem Volk Israel. Wenn dieser Bund mit Macht geschlossen wird, dann haben wir ein eindeutiges Zeichen, dass die Jahrwoche, die letzte, die 70. sehr bald beginnt. Es ist also ein Zeichen für das Starten der letzten Jahrwoche. Wann genau sie danach startet, sagt uns der Prophet nicht. Er sagt uns aber, betreffend dieser Woche gibt es einen Bund mit vielen, der mit Macht geschlossen wird. Und wir alle kennen das Abraham-Abkommen. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Müssen wir jetzt nicht im Einzelnen sagen. Am 15. September 2020 hat Trump ein Abraham-Abkommen initiiert mit Israel und einigen Nationen, USA und andere waren dabei. Und dieses Abkommen wächst und gedeiht und ist nach wie vor aktiv. Es war ein bisschen pausiert worden aufgrund der letzten 4 Jahre, wo ein falscher Präsident sich ins Weiße Haus gesetzt hat, das in der Zwischenzeit zum Schwarzen Haus wurde, voller Finsternis. Aber jetzt hat der Herr es so geführt, dass, ihr habt alle es mitbekommen, am Anfang November der Herr wieder den eingesetzt hat, der schon damals dieses Abkommen, diesen Bund mit vielen gemacht hat. Wiedergebracht und es mit Wunder und Zeichen geschehen, dass Gott so einen Mann zurückholt, der eigentlich weg war. Unvorstellbar, dass so ein Sieg gelungen ist, aus menschlicher Sicht. Aber wir wissen warum. Weil Gott sich diesen Mann zurückholt, hat nur einen Grund. Und der Grund ist, sein Job ist noch nicht fertig. Der Anfang ist gemacht, aber das Ende noch nicht. Und deswegen hat Gott ihn wiedergeholt. Der Anfang war der Bund mit vielen. Aber das ist nur der Anfang von Daniel 9, Vers 27. Noch nicht das Ende. Weiter heißt es, und im halben Teil der Woche, das hieß früher in der Mitte der Woche. Aber das hebräische Wort, das hier benutzt wird, heißt wirklich, in der Tat, und ich habe selbst nochmal nachgeforscht, in der ersten Bedeutung nicht Mitte, sondern Hälfte. Hälfte. Und daher muss man dieses Wort eigentlich so übersetzen, im halben Teil. Das Wort Teil hier ist kursiv, weil es eingefügt wurde. Das heißt, in der Hälfte, mit anderen Worten, in der zweiten Hälfte der Woche. Das will Daniel uns hier sagen. In der zweiten Hälfte der Woche. Und was ist die zweite Hälfte der Woche? Ah, ist das Schaubild weg? Egal. Die zweite Hälfte der Woche sind die 3,5 Jahre. 7 Jahre, ah, schon wieder da. 3,5 Jahre, 42 Monate, das ist die zweite Hälfte der Woche. Ja, und in dem zweiten Teil, also irgendwo hier, innerhalb von diesem Block hier, sagt uns Daniel jetzt, wird Schlachtopfer und Speisopfer beendet. Das ist die wörtliche Übersetzung der Septuaginta. Was heißt das? Das bedeutet, dass irgendwann vor diesem Block die Schlacht- und Speisopfer der Juden wieder eingesetzt werden müssen, weil sie sonst nicht beendet werden können. Aber Daniel sagt uns, dass sie beendet werden. Und zwar wann? Im halben Teil der Woche, also nicht unbedingt genau in der Mitte. Das muss nicht sein, sondern nach der Mitte, irgendwann im halben Teil. Wann genau, wird sich zeigen. Und im Heiligtum, geht der Vers weiter, wird der Gräuel der Verwüstung stehen oder sein. Der Gräuel der Verwüstung. Wer ist der Gräuel der Verwüstung? Der Gräuel der Verwüstung ist nichts anderes als ein Götze. Das Wort Gräuel heißt Götze. Und Götze ist einer, der dort im Tempel Gott ersetzt. Und wir wissen, wer es ist. Es ist das Tier. Ja, das Tier, das in Offenbarung 13 und 17 beschrieben wird, wird sich in das Heiligtum hineinsetzen als ein Götze und dort vorgeben, er sei Gott. Das könnt ihr selber nochmal nachlesen im 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Dort steht, er sitzt im Tempel oder im Heiligtum und gibt vor, er sei Gott. Das ist das Gräuel oder der Gräuel der Verwüstung. Bis das verordnete Ende sich über den Verwüster ergießen wird. So, wer hat das verordnet? Hans-Jürgen? Gott. Er hat in seinem Buch schon geschrieben, es ist verordnet, dass er beendet wird und vertilgt wird. Und das sehen wir in Offenbarung 19, wo das Tier in den Abgrund geworfen, nicht in den Abgrund, in den Feuersee geworfen wird. Das ist das beschlossene, verordnete Ende. So, das zeigt uns, nach dem Bund mit vielen, gibt es noch zwei Dinge, die getan werden müssen, um Daniel 9 zu erfüllen. Erstens die Einsetzung der Opfer. Und zweitens der Bau des Heiligtums. Wenn das Tier sich in ein Heiligtum setzen wird, dann brauchen wir zuerst ein Heiligtum. Sonst kann er sich nicht reinsetzen. So, den Bund haben wir gesehen im Jahr 2020. Dort war der Bund. Könnt alle nochmal nachlesen. Er heißt Abraham-Abkommen. Und die Juden haben sogar eine Münze geprägt zum Gedenken an dieses Abkommen. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Gehen wir jetzt nicht in Details. Aber seine Aufgabe, die Aufgabe von Trump, war noch nicht beendet. Aber er wurde abgesetzt, in Anführungsstrichen, durch eine falsche Wahl. Und es gab eine Pause von 4 Jahren. Und jetzt hat ihn Gott zurückgeholt, um den Rest zu erfüllen von dem, was Daniel 9 sagt. Nämlich die Einsetzung der Opfer und das Errichten des Heiligtums. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat in der letzten Zeit, der sieht, dass das Kabinett, das Trump eingesetzt hat, bevor er offiziell natürlich seine Präsidentschaft beginnt, am 20. Januar, es ist der 20., gell? Der 20. ist der Tag der Einsetzung offiziell. Er hat schon sofort jetzt sein Kabinett eingesetzt und die Leute, die er eingesetzt hat, um in seiner Regierung zu dienen, sie sind alle 100% für Israel und für Jerusalem. Er hat die absolutesten Leute geholt, von allen, gefürchtet von der ganzen Welt. Warum? Weil sie Angst haben, dass wenn diese Leute ihre Arbeit aufnehmen, dass es einen Krieg geben wird im Nahen Osten. Weil sie so kühn sind. Weil sie Israel lieben. Der Botschafter, der eingesetzt wurde, oder noch, natürlich muss er noch bestätigt werden, aber der Nominierte ist 100% nicht nur für Israel, sondern für Jerusalem. Selbst sein Verteidigungsminister, das ist der Chef der ganzen Armee, der Boss über die US-Armee, hat über das Wunder geredet, das Wunder des Errichtens des dritten Tempels. Das war seine, schon vor Jahren seine Ansprache. Und jetzt, nachdem er so etwas gesagt hat, hat ihn Trump gemacht zu seinem Verteidigungsminister. Ist das nicht erstaunlich? Und der Botschafter der UN für Israel genauso. Im Englischen würde man sagen Hardliner für Israel. Die haben ein Ziel sich gesetzt. Und das Ziel, das diese Leute sich gesetzt haben, ist der Bau des dritten Tempels. Sie nennen es dritten Tempel. Aber Daniel nennt es das Heiligtum. Und gemeint ist ein Tempel für Gott. Aber wir wissen aus der Schrift, der Tempel wird nicht für Gott sein. Sondern hier steht ja von Daniel schon, für wen er sein wird. Für den Gräuel der Verwüstung. Aber aus ihrer Sicht natürlich wollen sie den Juden helfen und diesen Tempel errichten. So, was wir sehen werden nach der Amtseinführung, 20. Januar, wir werden sicherlich sehen, wenn der Herr das bestätigt, dass dieses Kabinett, was dort eingesetzt worden ist, ihre Arbeit aufnehmen, um auf dem Tempelberg ein Heiligtum zu errichten. Ja. Diese Leute werden das machen. Die können kaum drauf warten. Die sitzen in den Startlöchern. Lies nochmal über diese Leute, wenn ihr wollt. Aber müsst ihr auch nicht. Es sind wirklich die richtigen Leute an die Macht gekommen. Warum macht Gott so etwas? Weil die Arbeit noch nicht fertig ist. Es geht nicht um Amerika. Es geht nicht darum, dass Amerika wieder groß oder stark wird. Das ist völlig irrelevant. Amerika ist egal. Worum es geht, ist, dass Gottes Haus gebaut werden muss. Dafür hat Gott damals den Kyros erweckt. Kyros war nicht wichtig für das Persische Reich in dieser Hinsicht. Kyros war wichtig für den Wiederaufbau des Hauses Gottes. Das hat Jesaja ganz klar vorhergesagt. In Kapitel 44 die letzten zwei Verse und Kapitel 45 die ersten sechs Verse. Dort steht, mein Hirte, Kyros, wird meinen Willen tun. Er wird sagen zu meinem Volk und zu Jerusalem, werde gebaut. Zum Tempel werde gebaut. Werde gegründet. Dafür ist Kyros wichtig. Natürlich, das Persische Reich ist schön und gut, aber das ist nicht wichtig. Wichtig für Gott ist sein Haus. Und dasselbe jetzt wieder mit dem modernen Kyros. Es gibt einen modernen Kyros. Ja. Und dieser moderne Kyros ist für uns politisch gesehen völlig unwichtig. Wir sind auch nicht für ihn. Aber von der Prophetie der Bibel, von Gottes Wort her, wird Gott ihn dafür benutzen, um dieses Wort zu erfüllen. Es muss so kommen. Sonst wann wird Daniel 9 erfüllt? In 100 Jahren? In 50 Jahren? Die Zeit ist jetzt, dass dieser Tempel, dieses Heiligtum errichtet wird. Und die Menschen, die Gott dort eingesetzt hat in seiner Weisheit, sind genau die richtigen. Also lass uns wirklich wachsam sein. Natürlich, wenn Gott sich entscheidet, es noch zu verzögern, dann sein Wille geschehe. Aber wenn ihr dieses Wort lest hier und die Ereignisse beurteilt in eurem Geist, samt dem Empfinden in uns, was die ganze Welt betrifft, haben wir ein Amen zu Gottes Wort. Oder nicht? Wollt ihr nicht gerne sehen, dass dieses Heiligtum errichtet wird? Dass die Opfer beginnen? Schlachtopfer und Trankopfer? das erfüllt Gottes Wort. Und was gibt es Wunderbareres für uns, als dass Gottes Wort erfüllt wird? Dass diese Siegel gebrochen werden. Und dass, wie wir in dem Chart gesehen haben, das Geheimnis Gottes vollendet wird. Wollt ihr das nicht gerne sehen? Amen. Gottes Geheimnis vollendet? Oder wollt ihr euer, weiß nicht was, eure Karriere noch beenden? Hans-Jürgen, deine Karriere ist beendet. Lobe den Herrn. Ist es nicht so? Jetzt hast du eine andere Laufbahn. Ich nenne es nicht Karriere. Unser Lauf ist in Zion. Unser Lauf ist, das Ziel mit ihm zu erreichen. Weil wir wollen dort landen, wo die Schar ist. Das ist unser Ziel. Niemand möchte gerne hier sein, wenn der Verwüster hier ist. Und er wird kommen. Er wird kommen. In der neunten, in Offenbarung 9 ist er erschienen. Im Heiligtum wird der Gräuel der Verwüstung stehen, bis das verordnete Ende über ihn ergossen wird. So, und das müssen wir sehen. Wir leben in dieser Zeit. So, wir können im neuen Jahr, vor allem nach dem 20. Januar, unsere Ohren spitzen und unsere Augen spitzen. Und warum sagen wir das? Nicht, weil wir äußerlich Zeichen beurteilen wollen und dann mit Neugierde daran. Das ist nicht unser Punkt. Für uns soll es ein Ansporn sein, das Werk des Herrn zu vollenden. Ja, wie Matthias vorher mitgeteilt hat. Als er gemerkt hat, seine Prüfung kommt, hat er gelernt und studiert. Der Ordner war ihm nicht zu dick. Oder nicht? Er weiß, morgen ist Prüfung. Oh, Herr Jesus, morgen ist Prüfung. Und ich muss noch lernen. Ja, ich kenne das. Ich habe auch viel studiert in meinem Leben. Wenn die Prüfung kommt, dann fängt man an zu schwitzen. Und die Hände werden kalt. Und denkt, oh, habe ich genug gelernt. Warum? Weil wir eine gewisse Ehrfurcht haben. Ehrfurcht. Nicht Angst im Sinne von, wir werden verrückt. Nein. Aber eine Ehrfurcht vor Gott müssen wir haben, weil wir Offenbarung gelesen haben, was kommt. Und dann wird es uns einfacher fallen, die Welt nicht zu lieben, das Zeitalter nicht zu lieben, ja, sondern den Herrn zu lieben. Es soll uns anspornen, es soll uns helfen, den Herrn zu ergreifen. Wirst du nicht mehr nachjagen, nachdem du siehst, das Heiligtum wird gebaut. Oder nicht? Das wäre für uns. Und warte nicht, bis es beginnt. Lieber fang heute schon an. Ja, die Zeit ist kurz. Die Amtseinführung geht bald los. Ein paar Wochen von heute. Und dann wird der Herr uns sicherlich noch mehr bestätigen. Aber wir nutzen die Zeit. Und es ist jetzt schon spät. Das Essen ist wahrscheinlich schon da, ne, Philipp, oder? Ja, genau. Daher können wir jetzt gleich zum Essen rübergehen. Rotraut hat auch schon Hunger. Lob den Herrn. Wir haben alle Hunger. Wir können heute Nachmittag ab 14 Uhr hier weiter Gemeinschaft haben und ein paar Punkte vertiefen. Ja. Ah ja, um wie viel Uhr?
14 Uhr.
Auch 14 Uhr. Hm? 14 Uhr. Es soll um 14 Uhr neben der Gemeinschaft hier auch noch ein Evangelium geben. In der, an der Schwarmgalerie, oder?
Sollen wir es nicht ein bisschen später machen? Dann wir besser später. Lass uns das Evangelium doch auf 15.30 Uhr legen, okay. Damit die, die zur Gemeinschaft kommen wollen, alle kommen können. Und danach kann man dann auch Evangelium predigen. Genau.
Also 15.30 Uhr Evangelium Schwarmgalerie.
Ja, genau.
Okay.
Gut. Und um 14 Uhr hier vertiefte Gemeinschaft über das, was jetzt schon angesprochen wurde. Fragen zu dem Schaubild oder dergleichen, ja. Oder zum Wort sonst. Das ist auch wichtig natürlich, ja. Wie wir Erstlinge werden, das ist die Frage aller Fragen, ja. Und heute ist es so, dass wir den dritten Speisesaal, der bisher für die Kinder rein zum Spielen benutzt wurde, auch zum Essen brauchen. Also es sollten vor allem dann vielleicht hauptsächlich Eltern mit den Kindern dort zusammen essen. Das ist dann sozusagen in den anderen Speisesälen ein bisschen ruhiger. Aber wir brauchen heute diesen dritten Speisesaal für die Tische und Stühle, weil wir einige mehr sind. Also das berücksichtigen, wenn wir jetzt rübergehen, dass die Kinder, ihr Spielbereich wird mehr eingeschränkt. Ja. Das ist der Raum rechts, wo bisher nur Spielsachen drin waren für die Kinder. Der wird jetzt auch zum Speisesaal. Okay, dann lasst uns Mittagessen, Gemeinschaft haben. Um 14 Uhr sind wir wieder hier.